Liebe Gemeinde, ab heute, dem ersten Advent, predigen wir über die vierte Reihe. Das bedeutet heute jener Text aus der Offenbarung, dem fünften Kapitel, ab Vers 1. Und ich sah in der rechten Hand des, der auf dem Throne saß, ein Buch, beschrieben inwendig und auswendig, versiegelt mit sieben Siegeln. Und ich sah einen starken Engel, der rief aus mit großer Stimme, wer ist würdig, das Buch aufzutun und seine Siegel zu brechen? Und niemand im Himmel, noch auf Erden, noch unter der Erde konnte das Buch auftun und hineinsehen. Und ich weinte sehr, dass niemand würdig erfunden war, das Buch aufzutun und hineinzusehen. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht, siehe, es hat überwunden, der Löwe, der da ist vom Geschlechte Juda, die Wurzel Davids, aufzutun, das Buch und seine sieben Siegel. Und ich sah, mitten zwischen dem Thron und den vier Gestalten und mitten unter den Ältesten stand ein Lamm, wie wenn es erwürget wäre, und hatte sieben Hörner und sieben Augen, das sind die sieben Geister Gottes, gesandt in alle Lande. Und es kam und nahm das Buch aus der rechten Hand des, der auf dem Throne saß. Und da es das Buch nahm, da fielen die vier Gestalten und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm, und ein jeglicher hatte eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk, das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied und sprachen, du bist würdig zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel. Denn du bist erwürgt und hast mit deinem Blut für Gott erkauft Menschen und allen Geschlechtern und Sprachen und Völkern und Nationen. Und dann sagen sie, das Lamm, das erwürget ist, ist würdig zu nehmen, Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Amen. Ein Buch mit sieben Siegeln. Was ist das? Ein Kind steht vor dem Adventskalender. Ein buntes Kaleidoskop von Formen und Farben. Trompeten sind drauf und Reiter und ein richtiger König. Was wohl dahinter versteckt sein mag? Sprüche oder Bilder oder doch Schokolade? Am liebsten würde man sich bis zum 24. durchschlecken. Aber alles ist verschlossen. Wenn ein Kind vor dem Adventskalender steht, dann sieht es ein Buch mit sieben Siegeln. Oder ein Schüler, vielleicht ein Hymnus-Chorknabe, beugt sich über seinen Rechenordner. Bei Addition und Subtraktion und Multiplikation ging das ja noch alles an, obwohl schon damals deutlich wurde, dass kein zweiter Einstein die Schulbank drückt. Aber seit der Lehrer mit höherer Mathematik um sich wirft, da stolpert man über Wurzeln, versteigt sich in Potenzen und blickt bei Logarithmen überhaupt nichts mehr. Wenn ein Schüler sich über den Rechenordner beugt, dann sieht er ein Buch mit sieben Siegeln. Oder ein Erwachsener, er blättert im Fahrplan. Er irrt durch Anfang- und Abfahrtszeiten, Rätsel über Abkürzungen. Er geht schließlich auf den Bahnhof. Züge fahren in alle Richtungen, aber nicht sein Zug. Wenn er ins Kursbuch schaut, sieht er doch ein Buch mit sieben Siegeln. Johannes sieht auch eines. Ich meine, nicht Johannes den Täufer, jene Federgestalt an den Ufern des Jordans, der zum ersten Mal jenen Adventsruf aufnahm, bereite den Weg des Herrn. Ich meine Johannes den Seher, diese Apostelfigur auf der Insel Patmos, der zum letzten Mal den Adventsruf laut werden ließ, siehe, ich komme bald. Und in einer überwältigenden Vision, die ihn geradezu umschlug, sah er inmitten des himmlischen Thronsaales nicht nur goldene Räucherschalen, nicht nur psalmodierende Gestalten, nicht nur lobpreisende Engelchöre, sondern mittendrin dieses siebenfach versiegelte Buch. Das ist kein Adventskalender. Auch wenn die Offenbarung immer wieder so behandelt wird, Hinter diesen Bildern müssen doch Geheimnisse stecken, die ein Leben versüßen könnten. Das ist auch kein Rechenbuch, obwohl die Offenbarung immer wieder so gelesen wird. Diese Zahlen müssten doch eine Kombination bilden, die verriegelte Schlösser aufschließt. Und es ist erst recht kein Kursbuch, auch wenn die Offenbarung immer wieder so missbraucht wird. Der Zug der Zeit muss doch nach einem apokalyptischen Fahrplan ablaufen. Johannes sieht etwas anderes. Er weiß es genau. Er kennt sich aus. Die Papyrusrolle ist ein Testament. Weil es inwendig und auswendig beschrieben ist, ist es ein vollständiges Testament. Weil es mit nach altrömischem Recht mit 7 Siegeln versiegelt ist, ist es ein amtliches Dokument. Und weil es den Engeln gezeigt wird, ist es ein endgültiges Dokument. Und weil es im Himmel vorgestellt wird, ist es ein göttliches Testament. Gott hat seinen Willen festgelegt. Gott hat seine Absicht kundgetan. Gott hat seinen Plan niedergelegt. Er gibt schriftlich, wie es mit unserem Leben weitergehen soll. Wir haben schwarz auf weiß, wie es mit unserer Welt weitergehen soll. Freunde, es ist amtlich, wie die Zukunft der Welt aussieht. Johannes sieht ein Testament. Und das Erste, was er entdeckt, es liegt in Gottes Hand. Damals hatte Domitian die Welt im Griff. Ich meine Kaiser Domitian aus Rom. Schon Vorgänger Cäsar hatte sich göttlich nennen lassen. Und Caligula trug goldene Zacken im Haar, die darauf hinweisen sollten, dass Gott in Menschengestalt anwesend war. Aber erst Domitian ließ sich offiziell König und Herr von Ewigkeit nennen. Und seine Erlasse begannen mit der Formel, der König, der Herr, spricht. Seine Leute streuten ihm Weihrauch. Und sein überlebensgroßes Bild in Ephesus wurde angebetet. Nur Johannes von Ephesus betete nicht an. Er wusste, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Überall geißelte er den Kaiserkult. Kein Wunder, dass er anfangs observiert wurde, dann inhaftiert und schließlich auf die Gefangeneninsel Patmos speditiert. Kein Wunder. Und die Regimekritiker wurden dort alle exekutiert. Und so wurde auch seine Akte nach Rom geschickt. Nun lag sein Leben in der Hand des Kaisers. Und in dieser dunklen Stunde, wo sich die Hölle auftat, tat sich der Himmel auf. Und er sah in der Hand des, der auf dem Throne sitzt, ein Testament. Und er wusste, mein Schicksal liegt nicht in des Kaisers, sondern in des Herrn Hand. Ein Licht durchbrach die Finsternis, und immer wenn dies geschieht, dann ist Advent. Unsere Welt liegt nicht mehr in der Hand des Domitian, aber in anderer Herrenhände. In Peking, in Moskau, in Washington. Auch wenn sich die Titel geändert haben und heute die Formeln anders lauten, die Machtansprüche sind die gleichen geblieben. Viele, besonders junge Leute, fühlen sich in dieser Welt der eisernen Vorhänge wie Gefangene und in dieser Welt der Atomsprengköpfe wie zum Tode Verurteilte. Die Angst geht um wie die asiatische Grippe. Unser Leben liegt doch in der Hand dieser Herren. Und in dieser beladenen Stunde, wo sich bei uns Abgründe auftun, da öffnet sich diese Höhe. Und wir sehen in der Hand dessen, der auf dem Throne sitzt, ein Testament. Und auch wir wissen, unser Leben liegt nicht in der Herren, sondern in des Herrn Hand. Du hast's in Händen, kannst alles wenden, wie nur heißen mag die Not. Weil ein Volk, das im Finstern tappt, ein großes Licht sieht, deshalb, Freunde, ist Advent. Aber vielleicht hat ihr Leben noch eine ganz andere Macht im Griff. Schon lange sind sie von Schmerzen beladen und mit Sorgen belastet. Der Arzt sagte kein Wort. aber sie ahnen es. Angesichts dieser Krankheit und dieser Belastung fühlen sie sich wie ein Gefangener und manchmal wie ein zum Tode Verurteilter. Adventlich ist's uns nicht zumute. Und an Weihnachten mag man schon gar nicht mehr denken. Und dieser schweren Stunde, wo sich die Tiefe auftut, öffnet sich die Höhe. Und Sie können jene Hand erkennen und auch wissen, Ihr Leben liegt nicht in der Mächte Hand, sondern in Gottes Hand. Es kann mir nichts geschehen, als was er hat ersehen und was mir nützlich ist. Weil keine Finsternis so groß ist, als dass sie nicht von einem Licht durchhellt werden könnte. Deshalb kann es auch in Ihrem Leben Advent werden. Es liegt in Gottes Hand. Aber Gott sei Dank bleibt es doch nicht liegen. Liegen gebliebene Testamente nützen nicht viel. Sie müssen vollstreckt werden. Der Wille drängt zur Tat. Aber wer ist dazu fähig? Wer hat dazu die Vollmacht? Wer ist würdig? Wer? Es müsste doch eine anerkannte Persönlichkeit sein, anerkannter als die Notare des Riesenreiches. Es müsste doch eine mächtige Persönlichkeit sein, mächtiger als der Kaiser Domitian. Es müsste doch ein Starker sein, ein Starker stärker als die Löwen in den Arenen, die die Christen zerrissen. Stärker so ein Löwenherz des ersten Jahrhunderts. Und Johannes sieht den Löwen aus Juda, diesen Testamentsvollstrecker, diesen Christus aus Nazareth, und er weiß, und das ist das Zweite, es, dieses Testament, es kommt in Jesu Hand. Jesus Christus ist zur Vollstreckung fähig und würdig. Allerdings, Johannes sieht den Löwen nur als Lamm. Immer ist das so gewesen. Die Hirten auf dem Feld in Bethlehem sahen diesen Spross aus der Wurzel Juda, wie es Lamm fromm in der Krippe lag. Es nimmt auf sich, was auf Erden wir getan, gibt sich dran, unser Lamm zu werden. Und die Gaffer in Jerusalem, die haben es doch auch nicht anders gesehen. Diesen Sohn Gottes, wie er zur Schlachtbank auf Golgatha abgeführt worden ist. Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld der Welt und ihrer Kinder. Und der Hauptmann unterm Kreuz hat es auch nicht anders gesehen, diesen Sohn Gottes, wie das Auge brach und er starb. O Lamm Gottes unschuldig, am Stamm des Kreuzes geschlachtet. Und Freunde, wir werden es auch nicht anders sehen. Wir auch nicht. Es gibt gar keine andere Möglichkeit. Gott schickt seinen Sohn als Lamm mitten unter die Hufe der Witter und Böcke. Sicher, sie werden es verwunden und stoßen und schlagen. Sie werden es sogar töten, aber umbringen können sie es nicht. Dieses Lamm ist stärker als alle Löwen dieser Erde. Diesem Lamm sind die Tiere der Welt nicht gewachsen. Sie sind ohnmächtig und ratlos. An ihm stoßen sie alle ihre Hörner ab. In diese Zukunft gehen wir hinein. Das Lamm ist der Löwe. Es ist mächtiger als die Mächtigen, weil die nur mit Macht ihren Anspruch durchsetzen können. Er aber gewinnt die Leute mit Liebe. Statt Liebe zur Macht hat er die Macht der Liebe demonstriert. Daran sollten wir uns halten. Das ist die Weise, wie etwa Väter mit ihren Söhnen reden sollten. Wie gesellschaftliche Gruppen gegenwärtig miteinander umgehen sollten, wie morgen jene Abrüstungsexperten in Genf miteinander diskutieren sollten. Die Macht der Liebe hat letztlich die Übermacht. Das Lamm ist der Löwe. Es ist stärker als die Starken, weil die nur gnadenlos ihr Recht durchsetzen können. Aber er lässt Gnade vor Recht ergehen. Gnade vor Recht, das ist die Weise, wie man mit seiner Vergangenheit fertig werden kann, wie man seine Belastungen loskriegt, wie Verschuldung einfach getilgt wird. Das Lamm ist der Löwe, es ist mächtiger als der Kaiser Domitian, der gegen Ende seiner Regierungszeit immer nur noch befehlen konnte, Kopf ab. Und dieser König befiehlt: Kopf hoch! Erhebet eure Häupter und seht, dass sich eure Erlösung nahet. Das ist die Weise, wie man nicht den Kopf zu hängen lassen braucht. Das ist die Weise, wie man weitergeht und das Ziel im Auge hat. Das Lamm ist der König. Liebe Freunde, seit dieses Testament in Jesu Hand gekommen ist, können wir es so sagen: In seiner Hand liegt die Welt. Das ist unsere Weltlage. In seiner Hand liegt mein Leben. Das ist meine Lebenslage. Und wenn alles schreit und tobt und brüllt, die Aggressionen sind stark und die Kriegstreiberei ist stark und die Schmerzen sind stark, so weiß ich. Aber das Lamm ist stärker. Das Lamm ist der Löwe. Das Lamm ist der Testamentsvollstrecker Gottes. Und weil dem so ist, deshalb fängt diese himmlische Gemeinde an zu singen. Keine alte Leier, sondern ein neues Lied. Zuerst fangen die 24 Ältesten an mit dem Agnus Dei. Und dann fallen die Engel ein und in der Form der Tyrannendynamik singt schließlich die ganze Kreatur. Ihm sei Ehre und Preis und Lob in Herrlichkeit. Die Schöpfung endet im Lobpreis Gottes. Am 4. Advent wird das Lob Gottes gesungen. Das Ende aller Dinge ist die Lobfeier Gottes. Und deshalb dieses letzte: Es liegt in unserer Hand, ihn heute schon zu loben. Jetzt, der Hymnuschor hat uns einen guten Ton gegeben. Jetzt liegt's an uns, weiterzumachen, denn Gott loben heißt die Dinge von Gottes Testament, vom Ende, vom Sieg her, Jesus sehen. Und in diesem Lob kann sich unser beladener Blick wieder ausrichten, Mut und Maßstab gewinnen. Ist das nicht das größte Geschenk zum ersten Advent, dass wir, die wir um diesen Sieg wissen, heute schon diesen Gott loben können? Denn wer Gott lobt, fürchtet sich nicht. Wer dem Lamm die Ehre gibt, ängstigt sich nicht. Und wer in diesen Lobpreis mit einstimmt, der verliert alle Bangigkeit. Wissen Sie, alle Bangigkeit. Ein Kommentator, der kürzlich einen wirtschaftlichen und politischen und gesellschaftlichen Bericht gab, schloss seine düsteren Ausführungen mit dem Satz: Am besten wir machen unser Testament. Liebe Freunde, das Testament ist gemacht. Es liegt in Gottes Hand. Es kommt in Jesu Hand. Es liegt in unserer Hand, ihn heute und jetzt schon zu loben. Das wollen wir tun. Amen.